Corso. Kunst und Pop.
Mit Moderator Adalbert Sinjavski und Juri Gurgi, DJ, Musiker, Autor. Der Krieg in der Ukraine, er wird auch auf dem Feld der Popkultur geführt. Das wurde schon klar bei der Grammy-Verleihung, über die ich für den Deutschlandfunk berichtet habe. Da wurde nämlich der ukrainische Präsident Zelensky zugeschaltet mit einer flammenden Rede für die Freiheit. No silence, also nicht zu schweigen zum Krieg in seinem Land. So ähnlich hat er es kürzlich auch gemacht mit einem Verweis auf den Film Der große Diktator mit Charlie Chaplin bei den Filmfestspielen in Cannes. Und da erstaunt es nicht, dass das ukrainische Parlament am Sonntag ein Gesetz erlassen hat, das unter anderem aktuelle russische Musik aus dem öffentlichen Raum verbannt. Gleichzeitig wurde die Quote ukrainischer Songs im Radio und im Fernsehen von 35% auf 40% erhöht. Außerdem sind Gastspiele mit russischen Musikerinnen und Musikern verboten, sofern diese die russische Invasion öffentlich nicht verurteilen. Über diesen Kulturkampf spreche ich mit Juri Gurgi. Er ist in der Ukraine geboren, lebt aber seit langem in Berlin und verfasst aktuell für den Tagesspiegel ein Kriegstagebuch. Hallo Juri Gurgi.
Guten Tag.
Erst einmal ganz grundsätzlich gefragt, wie russisch ist denn der Pop in der Ukraine eigentlich?
Wie russisch ist der Pop in der Ukraine? Ich finde diese Frage seltsam. Wie englisch ist der Pop in Deutschland? Was heißt das? Ich meine, es gibt natürlich in Playlists verschiedene Bürger der Ukraine bestimmt auch Songs auf Russisch. Russische Bands haben schon immer in der Ukraine gespielt. Im Moment ist es mit Konzerten eh schwierig und noch schwieriger mit den Konzerten der russischen Interpreten. Aber der Pop und Rock in der Ukraine ist und bleibt natürlich auch ukrainisch.
Ich habe aber in einer Meldung gelesen, mit diesem Schritt, damit will sich die Ukraine endgültig von der postsowjetischen Popkultur abgrenzen, deren Personal in Moskau und in Kiew jahrzehntelang ziemlich deckungsgleich war. Können Sie uns vielleicht einen Eindruck geben, über welches Personal sprechen wir denn da? Schlager, betrifft das den Mainstream oder auch den Bereich Indie?
Ich glaube, es ist natürlich, sollte man das im Kontext sehen und da jahrzehntelang Ukraine Teil der Sowjetunion war und man natürlich auch im Fernsehen und im Radio überwiegend Musik aus Russland gehört hat oder was anderes. Es ist natürlich bei der Generation, die in der noch zu Sowjetzeiten im Lande aufwuchs, ist es natürlich etwas ist, was die Leute auch geprägt hat. Ich glaube, je jünger das Publikum, also die Hörerschaft, desto weniger russische Musik hören sie. Und das ist auch nachvollziehbar, glaube ich.
Ja, das Gesetz verbietet jetzt keine Lieder mit russischem Text als solchem, sondern halt Putin-treue Musikerinnen und Musiker sozusagen. Wie sehen Sie das als Musiker, als Ukrainer, dieses Verbot?
Als ein Musiker, der im Jahr 2022 lebt, sehe ich Verbot als vielleicht etwas, was eher symbolische Bedeutung hat, weil ich glaube, diejenigen, die gerne irgendwelche Musik hören, werden sie auch im Internet finden können. Aber wie gesagt, dieses Verbot hat symbolische Bedeutung und deswegen bin ich hundertprozentig dafür als Ukrainer, als Musiker. Ich glaube, dass Putin-treue Musik hat in der Ukraine nichts zu suchen.
Das kann ich natürlich total nachvollziehen. Ich stelle mir dennoch die Frage, ohne jetzt vielleicht Putin-treuer Musik die Bühne bereiten zu wollen, aber dennoch stelle ich mir die Frage, für die Ukraine, die ja jetzt in die pluralistisch-freiheitliche Europäische Union strebt, ist das nicht auch so eine Art Zensur, mit der man letztlich ja, sich auf die Ebene des Feindes begibt?
Ich Ich überlege, wo ich anfangen sollte. Ich weiß nicht. Also ich finde es eh unethisch und unmoralisch, diese Frage in Deutschland zu stellen, weil wir uns nicht wirklich die Gefühle und die Situation in der Ukraine und die Gefühle der Ukraine, die täglich unter Beschuss von Russland befinden, uns vorstellen können. Und ich finde nicht, also ich würde nie über die solche Gesetze beurteilen, weil es in einem Land gerade alles in einem Land passiert, der sich im Krieg befindet. Das darf man nicht vergessen. Ich frage mich auch, wie oft Sie zum Beispiel über die vernichtete Schulen in der Ukraine berichten, über die verbrannten Bibliotheken, über die zerstörte Denkmäler. Es ist ein Krieg gegen ukrainische Kultur, die geführt wird. Die sogenannte Denazifizierung der Ukraine ist in der Tat ein Krieg gegen alles Ukrainische, gegen die nationale Kultur des Landes. Und in diesem Krieg finde ich solche, im Kontext dieses Krieges, finde ich solche Verbote eigentlich absolut hundertprozentig legitim.
Und legitim, dass Künstler so ein öffentliches Statement abgeben sollten, dass sie sich halt eben distanzieren vom Putin-Regime. Das wurde ja auch selbst in Deutschland gefordert. Prominentes Beispiel ist Anna Netrebko. Also müssen sich Künstler in Kriegszeiten politisch positionieren?
Die ukrainischen Künstler tun das, weil ich glaube, in dieser Zeit sind die Künstler sind ukrainische sowie russische Künstler in der Position, wo alles, was sie machen, politisch ist. Auch apolitisch zu bleiben, ist ein Statement. Und dieses Statement können sich die ukrainischen Künstler gerade nicht erlauben.
Schauen wir vielleicht, ob es auch etwas Verbindendes gibt. Also wissen Sie von Musikern aus der Ukraine und Russland, die jetzt erst recht zusammenarbeiten oder das vielleicht im Hintergrund machen? Oder ist das derzeit, wie Sie sagen, schlicht nicht denkbar, zusammen im Studio oder auf der Bühne zu stehen?
Von solchen Künstlern habe ich nichts gehört. Ich finde auch diese Frage ehrlich gesagt seltsam. Ich frage mich, ob im Jahr 43 man nach den Versuchen suchen würde, wo jüdische und deutsche Künstler zum Beispiel kollaborieren würden oder sowjetische, die Bürger der Sowjetunion, die Sänger aus der Sowjetunion mit einem Orchester aus Berlin. Warum müssen sie es? Warum sucht man in Deutschland so gerne nach etwas Verbindendes? Ich glaube, falls es in Russland Künstler gibt, die gegen diesen Krieg sind, und ich glaube, das sind nur ganz, ganz wenige, die sich, die irgendwie Mut haben, sich dazu zu äußern, dann ist das für mich ein paralleler Kampf. Also ich finde nicht, dass die ukrainischen Künstler es tun müssten, mit russischen Künstlern was gemeinsam zu machen. Ich glaube nicht, dass es Zeit von Kooperation und Kollaboration gerade ist.
Ich meine natürlich die, die ins Ausland geflohen sind, weil sie eben das Regime nicht unterstützen. Jetzt noch eine Frage zu Ihnen, Juri Gurgi. Wie geht es Ihnen eigentlich mit dieser Kolumne Kriegstagebuch? Wie leicht oder wie schwer ist es mittlerweile, aus dem fernen Berlin über das Geschehen dort zu schreiben für Sie?
Es ist nach wie vor schwer. Man hat hier in Deutschland natürlich Zugang zu den Informationen, zu Nachrichten und zu den schrecklichen Bildern der Zerstörung in meiner Heimat. Und ich glaube, groß ist die Gefahr, dass man das bald nicht mehr, dass man sich daran gewöhnt. Und das darf nicht passieren. Und gewöhnen tut man, wenn man es oft sieht und nicht ganz den Kontext des Ganzen versteht. Weil man nimmt es dann nicht persönlich, nicht auf der Ebene zum Beispiel, wie die Ukraine es fühlen und wahrnehmen. Und ich glaube, diese Kolumne ist dafür da, dass man das auch ein bisschen näher spürt, um sich genauer vorzustellen, wie es gerade den Ukrainern geht, weil Ukraine, also Riesenmengen der Ukrainer leben auch inzwischen hier seit ein paar Monaten in Deutschland und in Europa. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, zu denen empathisch zu bleiben. Und dafür, wie gesagt, müsste man ein bisschen besser vorstellen, wie es ihnen geht, womit sie sich gerade auseinandersetzen müssen und was sie fühlen, was sie spüren.
Also Ihre Rolle, wie sehen Sie die eigentlich? Sind Sie eine Art kulturellen Botschafter, Melnik?
Nein, ich glaube, ich bin ein Link zwischen Ukraine und Deutschland, weil ich eben in der Ukraine aufgewachsen bin und lebe seit meinem 21. Jahr in Deutschland. Und ich glaube, ich kann ziemlich gut verstehen und nachvollziehen, womit gerade die Ukrainer zu tun haben, weil ich ganz viele Freunde und Kollegen dort habe, weil ich auch ganz oft in den letzten Jahren dort war, auch früher, aber in den letzten Jahren noch mehr und auch viel intensiver. Und ich hatte einige Projekte mit ukrainischen Künstlern und und Autoren. Auch im Herbst letzten Jahres war ich noch in Donbass und in Kiew und in Kharkiv. Ich kenne diese Städte, ich kenne die Menschen und Orte und es tut furchtbar weh, wenn man sich diese Bilder ansieht und die Nachrichten und die Meldungen der Freunde liest.
Sagt im Deutschlandfunk Juri Gurgi, ukrainischer Musiker und Autor, der seit vielen, vielen Jahren in Berlin lebt. Wir haben gesprochen über das Verbot russischer Musik im öffentlichen Raum. Vielen Dank für dieses Gespräch.
Sehr gerne.
Das war der Corso-Podcast für heute. Nachzuhören in der DLF-Audiothek-App und überall, wo es Podcasts gibt. Bis zum nächsten Mal.
Corso. Kunst und Pop.